Leute, das ist eine spannende Folge, die wir da, glaube ich, vor uns haben. Vor allem aber auch eine emotionale, denn das ist das letzte Mal, dass ihr diese Kameraperspektive hier sehen werdet. Das letzte Mal diese Backsteinwand. Das ist der letzte Podcast aus meinem jetzt dann alten Studio.
Das ist ja wirklich sad. Wie lange warst du jetzt da?
5 Jahre. 5 Jahre waren wir hier drin.
Krass.
Wir hatten einen 3-Jahres-Mietvertrag mit einer Option, um 2 Jahre zu verlängern. Und das ist halt einfach ausgelaufen. Und deswegen müssen wir hier raus.
Das heißt, es gibt irgendwann was Neues.
Es gibt was Neues, das so ist natürlich immer. Als Technik-YouTuber freut man sich ja immer auf die Zukunft, auf das Neue, auf das, was kommt. Aber es ist natürlich schon ein bisschen traurig. Ich weiß, die Backsteinwand werden Sie alle verwissen, sie ist wunderschön. und ich habe viel coole Momente hier erlebt. Wahnsinn, wie schnell auch so 5 Jahre vorbeigehen können. Wahnsinn, was ich hier alles gefilmt habe, wie viele hunderte Videos, darauf zu reflektieren. Vielleicht können wir da am Ende nochmal drüber reden, weil es eigentlich ein Downer mit der Geschichte jetzt hier einzusteigen.
Wieso?
Wir wissen ja, traurige Geschichte.
Ehrlich gesagt, finde ich, hat die Story vieles von dem, worüber wir heute auch noch sprechen werden, weil es geht ja immer darum, quasi dann wieder nach vorne zu gehen, was Neues zu machen, was Neues zu riskieren, anstatt vor der gewohnten schönen Wand zu bleiben, die du kennst, und einen neuen Weg zur Arbeit zu haben, ein neues Café kennenzulernen auf dem Weg dahin. Das sind ja die schönen Sachen, die auf dich warten, aber ich finde es auch wichtig, im Moment dann einmal innezuhalten und zu sagen, okay, was habe ich hier eigentlich gemacht? Deswegen habe ich auch gefragt, wie lange ihr da wart, weil ich habe diese Zeit ja auch noch so, da waren wir auch noch, sag ich mal, wohnmäßig in der Nähe miteinander, ja auch mitbekommen in der Suche und einfach diese Entwicklung, die dann stattgefunden hat, auch mit dem Studio, fand ich mega. Ich bin ja auch sehr, sehr gerne bei euch zu Besuch gewesen, habe immer guten Kaffee genossen. Und
wir haben den Podcast aufgenommen, echt lange auch.
Podcast aufgenommen, auch die Stimmung, also das muss ich sagen, das ist, glaube ich, das, wo ich dich am meisten beneide, ist einfach so eine Gemeinsamkeit im Studio zu haben. Das habe ich vorher nicht so gewertschätzt. Das habe ich eigentlich nur durch dein Studio kennengelernt, wo einfach verschiedene Leute an einem Platz sind, auch wenn man nur so kurze Gespräche hat. Dass ich immer dachte, es ist irgendwie schön, an so einen Platz zu kommen, wo ähnlich, also kreative Leute sind, die irgendwas Eigenes machen und dann man so Schnittmengen hat und auch wieder neue Perspektiven kriegt. Deswegen, das fand ich immer fantastisch da.
Ja, das ist auch das, was mir daran fehlen wird mit am meisten. Also wir waren hier ja am Anfang zu fünft. Robin, Aaron, Christoph, Martin und ich. Ja. Und dann irgendwann kam auch mal Timo dazu und der ist dann auch wieder gegangen. Und dann kam auch mal Elias dazu für ein paar Monate und ist dann auch wieder gegangen. Und letztendlich gehen wir hier auch raus, weil es uns ein bisschen zu groß ist. Und alles, was ein bisschen zu groß ist, bezahlst du mit, ohne es zu nutzen. Gerade bei Berliner Mietpreisen
gerade
ist das
in Berlin.
Einfach so ein Kostenpunkt. Genau. Ja. Und der Mieter wollte uns da halt gar nicht entgegenkommen. Ich glaube, wir wären hier auch geblieben, wenn der uns preislich ein gutes Stück entgegengekommen wäre. Aber das Gegenteil wäre der Fall gewesen. Er hätte es angehoben. Und es fing damit an, dass so Robin ist ausgewandert, der ist zu seiner Freundin gezogen und dementsprechend waren wir jetzt hier eine Person schon weniger und jetzt war bei einer anderen Person auch noch, dass die auch nicht genau wusste, wie die Zukunft weitergeht, sodass es blöd gewesen wäre, hier nochmal länger zu unterschreiben und dann waren wir nur noch zu dritt sozusagen auf dieser Riesenfläche. Und das hat dann einfach keinen Sinn gemacht. Aber das fand ich auch immer das Schönste daran, dass wir hier so einfach, es war einfach wie ein Wohnzimmer eigentlich, ein zweites Wohnzimmer, wo ganz viele Freunde sich den ganzen Tag übertreffen. Alle arbeiten hier wie so ein Mini-Coworking.
Ja.
Und gerade auch diese ganzen KI-Entwicklungen der letzten Jahre. Immer kam jemand rein, der hat gesagt, hast du das neue Tool gesehen? Notebook LLM. Der nächste kam rein, guck mal, was ich mit Cloud Code gemacht habe. Und es hat sich alles so entwickelt und so. Und es war immer cool, weil man sich immer gegenseitig auf irgendein neues Thema gebracht hat. Und mittags waren wir auch immer alle zusammen essen. Und da werde ich auch extrem glücklich immer drauf zurückblicken, weil das total cool war. Und das wird mir auch auf jeden Fall total fehlen. Aber im neuen Studio kann man ja schon mal dazu sagen, sind wir jetzt nur noch zu zweit? Martin und ich ist also nur noch ein reines Technik-YouTuber-Studio.
zwei Technik-YouTuber in einem Studio, ist doch gut. Bin ich sehr, sehr gespannt, was da auf uns wartet. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, du hast ja vorher alleine Videos zu Hause produziert und dann bist du ja gemeinsam mit deinen Freunden hierher gekommen, sozusagen nach Berlin, ich bin ja Lissabon. Was hat sich für dich da in dem Sinne verändert? Davor hast du ja in deinem eigenen Kämmerlein, sage ich jetzt mal. Ich habe ja immer diese Dachschrägen noch gesehen. Du hattest ja auch so schöne Dachschrägen mit so ein bisschen Holz, glaube ich, ne?
Genau, das war während dem Studium noch, ja.
Hat sich da, also was würdest du sagen, war der größte Upside oder vielleicht auch der größte Downside? Was würdest du sagen?
Also das, was du gerade erwähnt hast mit der Dachschräge, das war ja noch während dem Studium in Offenburg. Dann bin ich ja nach Berlin gezogen in meine Wohnung und hatte da ein extra Zimmer schon zum Filmen. Und das war ja schon ein Riesen-Upgrade, dass du nicht mehr in einem Zimmer alles hast, sondern ein extra Zimmer, wo du die Tür zumachen kannst. Und dann war es schon erstmal komisch. Als YouTuber kennt man das ja eigentlich nicht, so in einem Büro zu arbeiten. So, also ich habe natürlich auch Praktika gemacht, mehrere Monate und so. Also ich weiß schon, wie es ist, in einem Büro zu arbeiten, aber halt nicht so, ne, nicht so allein. Und es war schon komisch erstmal, vor allem auch so seinen Computer nicht mehr bei sich in der Wohnung zu haben, sondern der war nur noch im Büro. Ich hatte ja den Mac Pro, der war ja nicht transportabel. Und das hat aber der Work-Life-Balance extrem gut getan. Jeden Tag hast du einmal diese, sag mal, 15 Minuten mit dem Fahrrad hin und zurück. Und du hast dann hier deine ganze Arbeit. Das heißt, zu Hause bist du einfach nur privat und auf der Arbeit bist du nur Arbeit. Und das fand ich eigentlich echt richtig gut. Das hat mir richtig gut getan. Das war am Anfang natürlich auch eine Umstellung, war am Anfang auch irgendwie komisch. Ich kann nicht mehr laut Musik hören die ganze Zeit, was ich früher mal gemacht habe. Oder mal mittags hinsetzen irgendwie und ein Video anschauen am Fernseher oder so, gab es natürlich dann nicht mehr. Aber es hat sehr gut getan. Und auch es war auch total komisch, vor anderen Leuten erst aufzunehmen. Als YouTuber ist man es ja gewohnt, so allein in seinem Kämmerchen zu sitzen mit seiner Kamera. Ja, das kennst du sicherlich auch. Machst die Kamera an, dann redest du da, wie du halt redest, nachher schneidest du es. Aber da jetzt haben mir ja immer Leute zugehört. Ich war immer so, ich nehme jetzt auf, könnt ihr kurz alle still sein? Aber alle hören ja so ein bisschen zu, während man aufnimmt. Das war auch ungewohnt am Anfang.
100%. Ich glaube, das ist so ein Gefühl, wenn du vor der Kamera sitzt und alleine bist, dann ist es natürlich sehr viel intimer, während wenn du zum Beispiel auch, als ich bei Apple ein Interview gemacht habe oder so, du hast dann halt, du konzentrierst dich auf deine Person, aber wenn du hinter der Kamera Leute hast, die vielleicht reagieren, klar, wenn du einen Joke machst und der kommt gut an, dann ist das natürlich schön, dass du siehst, okay, das war gut, ja. Aber gleichzeitig ist es so, du merkst auf einmal die Energie im Raum. Ich finde das schon einen krassen Unterschied. Bei Freunden ist, glaube ich, nicht so krass, aber wenn du jemanden interviewst und du hast da das Team stehen, vielleicht auch PR oder so, die gucken, was für Fragen stellst du, das hat ja einen großen Impact dann auch auf das Video und auf die Energie, wie du Sachen rüberbringst.
Ja, du hast halt ein anderes Gefühl, ne? Wenn du so allein aufnimmst, sagst du irgendwas Fieses und nur du hast es gehört und fandest es vielleicht mega witzig. Aber wenn du das natürlich sagst und andere hören zu, reflektierst du vielleicht nochmal, war das zu hart? War das,
krass, ja.
Kann man das so bringen? Gerade bei einer Firma ist es natürlich extremer. Vielleicht hat es mir sogar geholfen, ehrlich gesagt, für so Interviewsituationen, dass ich inzwischen komplett ausschalten kann, dass da Leute sind, ich sage, ist mir komplett egal, ob ihr das alle hört, ich sage es jetzt trotzdem, was ihr erzählt, sind nur die Zuschauer und nicht ihr alle hier, die hier gerade zuhört. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Lernprozess gewesen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das dann einfach auch im neuen Studio nochmal wird. Denn das hat eine grundlegend andere Optik, aber das seht ihr dann ja nächste Woche.
Das ist, glaube ich, eine schöne Überleitung zu, es wird wahrscheinlich so wie bei Ferrari sein, ne?
Es gibt ist Parallelen, ein bisschen wie bei Ferrari, nur hoffentlich mit weniger wütenden Leuten, die mir dann sagen, was machst du da? Geh zurück zum alten Studio.
100 pro wird das passieren, 100 pro.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube ehrlich gesagt
nicht. Die Wand hinter dir kann man nicht ersetzen. Die Wand hat so viel Legacy.
Das wird cool, glaub mir. Die hat eine Legacy, das stimmt. Ich habe sogar extra ein Objektiv da drauf, was die Wand besonders schön einfängt mit so einem leichten Retro-Touch. Aber das wird sich alles ändern. Und es wird geil.
Du klingst ein bisschen gerade wie Johnny Ive.
Der war nicht so enthusiastisch. Ich muss sagen, dafür, dass der sein erstes Auto vorgestellt hat, war der ganz schön ruhig, finde ich. Der war so sehr, ja, mal gucken, wie es den Leuten gefällt, wahrscheinlich nicht so gut. War ja schon viel so seine Ausstrahlung und er hatte recht.
Also ich muss sagen, vielleicht holen wir die Leute nochmal ganz kurz ab, für alle, die keine Auto-Enthusiasten sind. Also das Erste ist erstmal, jetzt steht der Umzug an für Kilian ins neue Studio, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ich denke, da kommt ja auch eine schöne Roomtour dann, die ich mir reinziehen kann.
Ja, mal schauen.
Ja, komm, ja, also so da erwarte ich jetzt schon.
Wir haben noch nichts aufgenommen.
Also, ja, gut. Da kannst du jetzt mal ein bisschen Gas geben.
Ich bin nicht so ein guter Vlogger wie du. Ich bin da nicht so drin.
Wir müssen mal zusammen wieder vloggen. Ich fände das irgendwie schön, wenn wir mal zusammen auf Tour gehen würden. Aber du reist ja leider nicht mehr so viel. Das ist irgendwie schade. Aber gut, zurück zum Thema. Also erstmal alle abholen. Ferrari hat das erste elektrische Auto vorgestellt. Es wurde schon mal vor ein paar Monaten, glaube ich, haben wir über das Interieur gesprochen. Das wurde schon vorgestellt und da waren wir sehr enthusiastisch. Mhm. Und jetzt ist das Auto da. Und ich habe auch schon dein Video gesehen. Du warst ja sehr schnell mit deinem Ersteindruck, war ich sehr überrascht, dass du sehr schnell schon deine Gedanken zusammenfassen konntest, weil für mich war es erstmal eine Masse an Geräuschen von überall. Du hast mir es ja auch gleich geschickt und ich habe nicht darauf reagiert, weil es für mich so ein Wow, was geht hier alles ab? Und erstmal sacken lassen und mich damit auseinandersetzen. Und vielleicht kannst du da vielleicht ein bisschen schon mal reinstarten, weil ich habe mir damit sehr viel Zeit gelassen, erstmal mir das aus allen Winkeln ein bisschen anzuschauen.
Mein Video kam von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden mit der Ferrari Luce. Mit seinen 1000 PS, der erste Fünfsitzer von Ferrari, das erste Elektroauto von Ferrari. Designed von der Designfirma von Jony Ive, ehemaliger Designchef von Apple. Und dementsprechend sieht dieses Auto ganz anders aus als jeder andere Ferrari jemals. Und das ist das, was die Leute daran auch stört. Und auch grundsätzlich gibt es ein paar Dinge, an denen sich die Leute stören. Ich habe einen meiner absoluten Lieblingsfilme geschaut und plötzlich kommt so ein Pop-up, dass das Design von Ferrari Luce jetzt offiziell ist. Ich habe so innegehalten, ich war so, ich will diesen Film eigentlich zu Ende schauen, aber ich will auch wissen, wie der Ferrari aussieht. Ja, und dann habe ich alles dazu angeguckt, war viel länger wach, als ich wollte, habe die ganze Nacht von diesem Auto geträumt, wie so ein Verrückter, bin immer wieder kurz aufgewacht und habe wie so Sätze fürs Video schon im Kopf gehabt. Hab die mir sogar so aufgeschrieben, so in der Liste. Und dann am nächsten Morgen war ich so, machst du jetzt wirklich ein Video dazu? War ich so, ja, komm, ich muss. Ich kann nicht darüber reden. Ich muss darüber reden. Und dann ist alles aus mir rausgeplatzt. Weil es einfach ein Thema ist, mit dem wir uns jetzt über mehrere Monate natürlich auch beschäftigt haben. Wie sieht ein Auto aus von Jony Ive? Denn, das ist ja das Interessante daran, er hat ja auch das Apple-Auto designt. Und dieses Auto hat ja doch Elemente, wo man sagen würde, dass gut möglich, dass das Apple-Auto so ausgesehen hätte. Vielleicht
qualitativ
mehr noch als wie ein
Fall.
Ferrari.
Qualitativ auf jeden Fall.
Also die haben die Materialien genommen, die man so von Apple kennt. Ne? Anodized Aluminum, Glass, Corning Gorilla Glass sogar. Leder, das ist natürlich jetzt nicht so typisch von Apple. Und wir zwei vegan lebenden Menschen verurteilen das natürlich auch. Gibt viele schöne andere Alternativen, für die kein Tier sterben muss an der Stelle. Ja. Die für die Umwelt ein bisschen weniger Chemikalien belastet sind und mental belastet. Die Leute denken dann übrigens immer, das habe ich viel in den Kommentaren gelesen, dass ich damit direkt Plastik meine. Aber es gibt ja viele andere Lederalternativen.
Absolut.
Hermes arbeitet ja mit Pilzleder, es gibt Ananasleder, Kaktusleder, es gibt Stoff, alles aus Stoff, finde ich immer geil. Aber okay.
Ist aber auch, ich würde sagen, wenn man so einen Step macht mit so einem Auto, dann der ist ja eh schon sehr, sehr groß und der sorgt ja auch für diese Kontroversen, die wir jetzt gerade erleben mit diesem Auto. Warum dann nicht da auch einfach einen neuen Schritt machen? Das kann man ja auch bei allen anderen italienischen Luxusmarken. Da denke ich mir auch immer so, wann macht ihr den Step zu einem anderen Fabrikat, als jetzt die ganze Zeit Leder zu verwenden. Aber gut, ja.
Ja, gut. Bei einem E-Auto geht es halt immer um Nachhaltigkeit. Ne? Deswegen ist es, finde ich, ein Thema, was man auf jeden Fall mal ansprechen muss.
Nachhaltigkeit sollte immer irgendwo stattfinden. Also es muss
ja
nicht nur beim
Auto
so sein.
Ja, aber vor allem bei einem Auto, was nicht mehr literally Erdöl verbrennt, sondern jetzt Strom aus Solaranlagen verwendet, kann man schon mal drüber reden. Ja, also dieses Auto sieht halt ein bisschen komisch aus. Also es ist super minimalistisch. Es ist super reduziert. Es hat ein bisschen die Form von der Apple Magic Mouse, würde ich sagen.
Ja, das habe ich auch schon gelesen, ja.
Ja. Es ist innen drin sehr wie ein Apple-Produkt. Das Display, das Interface, das Lenkrad, alles das erinnert mich sehr an ein Apple-Produkt. Mhm. Von außen muss man schon sagen, viele haben gesagt, sieht aus wie ein moderner Honda. Oder ein BYD, da ist schon viel dran. Also das sieht schon, es gibt diesen Honda, der so ein bisschen aussah wie so ein Star Wars Auto, der ist schon extrem ähnlich. Also ich habe in meinem Video auch so Side-by-Side-Bilder drin gehabt. Es sieht schon sehr so aus.
Also meine Herangehensweise erst, man muss sagen, wir müssen, glaube ich, aufteilen vom Interieur und vom Exterieur oder wie man das immer in einem fachmännisch ausdrückt. ich finde, innen können wir ja gleich noch drüber sprechen, aber da sehe ich jetzt, außer zum Beispiel jetzt Leder oder so, sehe ich eigentlich nur Upsides.
Ja, ist wunderschön gemacht.
Also ja. Würde ich sagen, dass alleine drinne zu sehen, ich habe ja mir die ganzen Videos auch angeschaut, da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen, weil ich den Approach von Ferrari sehr interessant finde, wie sie das Ganze medial aufbereitet haben. Aber was ich toll finde, und das ist, also da komme ich auch ein bisschen dann, wir fangen vielleicht doch erstmal mit innen an. Was ich toll finde am Innen ist, dass es ein bisschen zurückkommt zu dem, was Johnny Ive auch beschrieben hat beim Multitouch, was fürs iPhone super funktioniert, dass es ein digitaler Input ist für ein Produkt, was man digital verwendet. Und dass er beim Auto hier eine andere Richtung wieder einschlägt, weil ja alle damals von diesem Multitouch auch einfach aufs Auto rüber kopiert haben. Ich meine, das ist halt beim Tesla, bis ich gelernt habe, wie dieses Menü funktioniert und wo ich was finde. Ich habe immer noch Momente, wo ich dann da gucke, wo war denn das jetzt nochmal? Und dann scrollst du da rum und dann denke ich mir so, nein, das ist irgendwie der falsche Weg. Und da einen Mittelweg zu finden, da finde ich, ist es super schön gelöst. A, mit dieser Möglichkeit, den zweiten Screen einfach mit so einer fetten Handle zu bewegen. Und auch, sage ich mal, die Art und Weise, was die Knöpfe angeht. Ich glaube, das spricht uns beide und es spricht vielleicht auch viele Zuhörer, Zuschauer an. Einfach die Liebe zum Detail, das löst bei mir eine Emotion aus. Das ist auch das, was bei Apple am Anfang sehr, sehr oft Emotionen ausgelöst hat, weil man einfach sieht, das ist wirklich durchdacht. Und bei anderen Herstellern sieht man das eigentlich dann nicht, sondern da merkst du einfach, du musst dich adapten zu dem, was die sich da ausgedacht haben. Hier hast du das Gefühl, du steigst irgendwie ein und das habe ich bei den Videos gesehen, wo die Leute drin saßen. Das ist sofort, verstehst du irgendwie, was abgeht.
Ich finde auch, das ist schön gemacht, das ist hochwertig gemacht, das ist alles sehr verständlich gemacht. Ich verstehe einen Kritikpunkt, wenn man drin sitzt, ich glaube, man hat nicht so sehr das Gefühl, so in einem Ferrari zu sitzen. Das Auto hat 1000 PS, du sitzt da drin, das strahlst überhaupt nicht aus. Also dieses, du willst damit, glaube ich, nicht schnell fahren. Alles da drin ist so entspannt und so aufgeräumt und ordentlich. Du willst damit bequem fahren, glaube ich, aber nicht schnell, würde ich jetzt behaupten. Das ist, glaube ich, so der einzige, wo ich sagen muss, vielleicht passt das nicht so sehr zu dem Konzept, dass ein elektrischer Ferrari Fahrspaß bringen soll. Denn anscheinend hat er das. Anscheinend ist es ein hoher Fahrspaß, aber das visuell strahlt das für mich nicht aus. Es sieht eher aus wie, wir kommen gut an, ich habe alles in meinem Griff, ich habe eine gute Zeit hier drin. Na Familie, bei euch da hinten alles gut.
So, warte mal, da muss man sagen, das ist natürlich auch so, weil du halt diese Sitze hast und diesen Platz jetzt hast, den du vorher bei Ferrari nicht hattest. Und man muss dazu sagen, da können wir vielleicht auch ja ein bisschen mal kurz switchen auf das Außen, weil ich sagen würde, du musst ja erstmal, wenn du dir anguckst, was hier passiert, musst du erstmal sagen, es ist so eine Brand, die eigentlich bekannt ist dafür, Motoren herzustellen und das auf einem sehr hohen Level für Rennautos.
Enzo Ferrari zitieren?
Ja, bitte.
Du kaufst eigentlich den Motor und das Auto schenken wir dir.
Genau. So, du kommst, also ich meine, das ist sozusagen der Startpunkt. Und jetzt, die Frage ist auch die Motivation, jetzt ein E-Auto zu machen, weil die haben ja oft gesagt, die wollen kein E-Auto machen. Als der Nissan Leaf rauskam, das war das erste E-Auto. Zu der Zeit hat Ferrari gesagt, wir machen nie ein E-Auto. Das heißt, es gibt ja, glaube ich, auch regulatorisch den Druck, dass Autohersteller E-Autos machen müssen oder rausbringen müssen, zumindest im Portfolio haben müssen, damit sie Strafzahlungen kriegen. Ich weiß jetzt nicht, ob das für Ferrari ein Problem ist, aber es gab irgendwann diesen Punkt, dass sie gesagt haben, sie wollen das Thema angreifen. Und dann musst du überlegen, du kommst, hast eine Brand, die eigentlich bekannt ist für Motoren und die kriegt jetzt die Möglichkeit, ein E-Auto zu machen, wo einfach kein Motor, sondern einfach die Batterie der größte Part in diesem Auto ist. Wie kannst du das richtig machen? Also da frage ich mich auch, deswegen war es für mich so erstmal overwhelming, wie die Leute reagiert haben, weil ich mich gefragt habe, wie wäre das Auto gewesen, auch für dich vielleicht, du hast ja das im Video auch kritisiert, was wäre für dich ein Ferrari gewesen, wo du gesagt hättest, wow, die haben E-Auto wirklich schön in Ferrari umgesetzt?
Ja, also gibt zwei Winkel, finde ich, wie man es betrachten kann. Der eine ist, also es geht um die Zielgruppe, würde ich sagen. Wenn die Zielgruppe ist John Turners, Tim Cook, andere reiche Tech-Milliardäre im Silicon Valley, alles richtig gemacht. Ihr habt literally Johnny Ive genommen und der hat ein E-Auto designt, euer erstes E-Auto. Es ist super Tech-lastig. Diese Leute werden es alle lieben. Und dann gibt es aber den anderen Weg, wie hätte man die Ferrari-Fans glücklich machen können? Und ich glaube, dass die Hersteller eine Sache machen könnten, die die Leute auf jeden Fall lieben würden. Und das ist wirklich ein altes Design nehmen, wie zum Beispiel einen Ferrari Testarossa, und den elektrisch machen. Sozusagen einen Oldtimer neu rausbringen. Ich glaube, die Leute würden das lieben. Weil ich finde, wenn du so einen Testarossa nimmst und ein bisschen modernisierst und dann da das moderne Interface reinmachst und alles einmal ein bisschen moderner aufbreitest, ich glaube, dann hätten die Leute gesagt, geil, ein elektrischer Ferrari, das ist ja mega lustig. Ich glaube, die Leute hätten das gefeiert.
Das ist genau, absolut. Und ich habe genau auch die Frage jetzt mir gestellt, weil genau das ist meiner Meinung nach das große Problem. Weil das ist auf der einen Seite Nostalgia, ja, das Alte, was schön war. Wir lieben alte Kameras, wir lieben diese alten Autos von damals. Wir wollen die alle in E haben. Aber die Frage ist halt, ist das, also erstmal muss man so, ich finde diese Frage so spannend, weil du musst überlegen, du kriegst die Aufgabe, das E-Auto zu machen. Ich muss, also ich frage dich jetzt, aber würdest du sagen, von den letzten, also ich bitte dich da auch wirklich, ich bitte dich da wirklich direkt zu sein und nicht zu versuchen, so eine Mittelantwort zu finden, sondern, aber ganz ehrlich jetzt mal unter uns gesagt, es hören ein paar zu, aber gut. Würdest du sagen, von allen E-Autos, die vorgestellt wurden, gibt es ein ikonisches Design, wo du sagen würdest, das ist ein schönes äußerliches Design, das sieht geil aus. Ich sag dir jetzt schon mal meine Antwort. Ich würde sagen, die sehen alle weichgelutscht und gleich aus. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil du hast diese Aufgabe, wenn du ein E-Auto machst, dass du halt wenig Luftwiderstand hast. Das heißt, es gibt ja nicht mehr dieses Design vom Testarossa oder von diesen anderen wunderschönen alten kantigen Autos. Die siehst du halt nicht mehr, weil wenn du ein E-Auto willst, dann musst du alles gucken, dass die Luft da irgendwie dran vorbeizieht. Und deswegen sieht dieser Ferrari auch so aus, wie er aussieht, um wenigsten Luftwiderstand zu haben. Ich glaube, der CW-Wert 0,25. Mercedes hat mit EQS, glaube ich, 0,21. Der Lucid Air ist, glaube ich, der am wenigsten Luftwiderstand hat. Der Lucid Air, muss ich dir jetzt auch sagen, sieht jetzt nicht crazy gut aus.
Das ist auch, das hatte ich auch im Video erst drin. Ich habe es dann rausgenommen. Ich habe auch gesagt, wenn wir mal ehrlich sind, der EQS sieht nicht schön aus. Der Lucid Air sieht nicht schön aus. Ich finde, die Teslas sehen alle nicht wahnsinnig schön aus. Es gibt wenige E-Autos, die richtig schön aussehen. Aber ich würde jetzt eine Antwort nehmen, die vielleicht du auch kommen sehen kannst. Ich finde schon, dass der Polestar extrem geil aussieht.
Weil du...
Ich finde, der Polestar...
Aber ich muss ja auch...
Würde ich immer sagen, den ich habe, aber einfach als der Polestar 2 rauskam, ich fand, der sieht richtig geil aus. Jetzt auch der 5er, finde ich, sehen richtig geil aus. Und die sind nicht rundgelutscht.
Ja, aber diese Antwort wollte... Also ich wollte nur sagen, genau auf die
du
Antwort...
Du wolltest hören, dass alles schlecht aussehen.
Nein. Aber ich habe diese Antwort, erwartet... Weil ich auch in deinem Video gesehen habe, du hast dann sozusagen den Schnitt gemacht auf den Polestar. Und ich muss jetzt auch trotzdem sagen, ja, ich finde den auch ästhetisch besser.
Aber das ist ja der
besser.
Vierer. Aber der Fünfer aber ist ja ganz anders nochmal. Weil der Vierer ist ja auch so ein SUV.
Aber würdest du den mit einem ikonischen vorherigen Ferrari-Design oder diese ganzen alter Toyota, wenn du hier so einen alten Jeep siehst, so einen Toyota, die sehen einfach toll aus. Würdest du ihn da auf
wenn
die gleiche Stufe
also,
stellen?
Ich habe gerade mal ein Bild vom Testarossa aufgemacht. Ich finde, der sieht nicht so unaerodynamisch aus, ehrlich gesagt. Der war ja ziemlich minimalistisch. Minimalistischer eigentlich sogar als jetzt der neue Luce. Und ich würde sagen, der Polestar 5 sieht schon sehr ikonisch aus. Ich muss aber auch sagen, und ich finde das auch ein fairer Punkt, die Ferraris der letzten 10 Jahre sahen jetzt auch alle nicht geil aus. Also da waren echt auch ultra hässliche Autos dabei, finde ich. Ich finde, die haben sich total verrannt in diesem immer noch aggressiver, noch mehr Details, noch aggressiver so. Das war mir, hat mir auch schon nicht mehr gefallen. Und deswegen finde ich, ist der Luce ein bisschen wie so ein Reset. Und ikonisch, da stimme ich dir zu, ist er. Du siehst ihn, du weißt sofort, das ist der Luce. Aber das macht, ikonisch ist ja nicht gleich schön. Das ist nur, der Cybertruck ist auch ultra ikonisch. Und viele finden den auch ganz, ganz hässlich. Weil der Cybertruck wäre ein Beispiel für ein Auto, was ein extrem markantes Design hat.
Beim Cybertruck ist halt der Vorteil in dem Sinne, dass man das Tesla so frei sein konnte im Design, weil das Ding ist so riesig, du kannst so viel Batterie verbauen, dass die Reichweite noch passt. Während du bei so einem Ferrari nicht so viel Platz hast, um da...
Ich glaube, der Luce hat mehr Akku als der Cybertruck, kann das sein? 122 Kilowattstunden ist doch mehr als der Cybertruck.
Und er soll eine 530er Reichweite haben, wo ich mich frage, ist das jetzt wieder unsere WLTP?
Oder voll wenig, ne?
Oder ist das, ist das WLTP oder ist es dann wirklich der reale? Und die Frage ist dann ja auch, bei welcher Geschwindigkeit?
Sind der Cybertruck hat übrigens eine Kilowattstunde mehr, nur eine.
Ja gut, es gibt aber verschiedene Konfigurationen.
Ne, das ist der größte.
Ah, okay. Ich will nur sagen, bei dem Cybertruck würde ich zumindest sagen, ist es mal einfach ein anderes Design gewesen, ob man es jetzt mag oder nicht. So, ich fand, das sind mutige Designs. Ich finde das Design jetzt auf der einen Seite, ich finde, es sieht ikonisch aus. Man erkennt es sofort. Ich würde auch sagen, also nur noch mal zurück zu dem, was wir vorher, bevor wir jetzt weitergehen in der Story. Aber ich finde, das vergessen die Leute, dass man natürlich als Designer nicht einfach was Altes neu updaten will.
Klar, das ist das Hauptproblem. Das wollen die alle natürlich nicht. Das verstehe ich auch. Die wollen was Neues erschaffen und so. Aber ich glaube einfach, das war ja der Punkt. Hättest du den Leuten einen Gefallen tun wollen, hättest du einen Testarossa auf neu gemacht und alle hätten gesagt, Ferrari. Ich wusste doch, die bringen die Emotionen da rein. Und jetzt haben sie halt das Gefühl, ein Elektroauto und so sieht's auch aus. Mann, warum sehen die eigentlich immer so aus? Ja. Und ich muss auch sagen, ich finde die Reichweite wirklich nicht beeindruckend. Und dann denke ich mir, hätte man doch gleich drauf scheißen können. Also wenn die Reichweite nur 500 Kilometer ist, laut denen, das heißt, die ist ja noch viel schlechter. Wenn die, und das ist sogar in diesem Range-Modus, der halb so viel Leistung hat. Also 250 Kilometer kommst du damit nur weit in dem vollen Performance-Modus und wahrscheinlich nicht mal das. Wenn es eh schon so wenig ist, hätte man dann nicht noch ein bisschen mehr drauf verzichten können? Hätte man dann nicht sagen können, komm, all in, das Ding sieht geil aus. Die Reichweite ist hier in Prio 1. Bei wem ist denn ein Ferrari das Auto, wo er denkt, ah ja stimmt, der Reichweitenwert ist so wichtig. Ist er bei Ferrari ja eigentlich echt nicht.
Der ist halt beim E-Auto wichtig. Also wichtig.
Ja, aber bei dem Ferrari weiß ich nicht.
Ich meine,
da tankst du oft und teuer.
Ich wollte gerade sagen, außerdem, ich meine, wir reden über ein Auto, was sich keiner von uns leisten kann. Trotzdem würde ich sagen, hat das natürlich einen maximalen Impact auf die Autobranche, was ja gut ist. Also alles, was da passiert, hast du ja auch in deinem Video gesagt, finde ich auch absolut richtig. Die Leute, die Firmen sehen das und vielleicht nehmen sie, weil das ist, ich sag mal, alleine in sind ja so viele gute Beispiele dabei, die adaptiert werden können und wo ich hoffe, dass sie adaptiert werden und, sag ich mal, da neuen Schwung reinbringen. Das andere, was ich noch sagen würde zu der Präsentation, was ich sehr, sehr interessant finde und was vielleicht allen Zuschauern und Zuhörern auch nochmal empfehlen würde, ich glaube, Cleo Abraham oder so heißt die.
Huge if true.
Ja, die hat
das Format.
Ja, die wurde ja eingeladen, muss ich auch sagen, das fand ich sehr, sehr interessant zu sehen, wen haben die eigentlich alles eingeladen, weil ich hätte mir jetzt auch gedacht, eigentlich hätten die dich ja auch einladen können.
Das dachte ich mir dann auch.
Also, wo ich mir so dachte, so wen, wenn die allein so viele, ich meine, MKBHD hat ein Video dort gemacht, wo ich dachte, dann habe ich
woanders. Interessanterweise. Also Schmie hat dazu ein Video gemacht, das ist ja ein riesiger Autokanal, der hat auch mehrere Ferrari. Und der meinte, das war praktisch 50-50 Tech-Leute und Ferrari-Leute. Und die Tech-Leute fanden das Auto auch alle geil und die Ferrari-Leute fanden das Auto alle blöd. Und er meinte, alle, die eine mechanische Uhr am Arm haben, fanden es toll. Er fand es blöd und alle, die eine Smartwatch tragen, fanden es gut. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so vereinfachen würde, aber es war wohl ungewöhnlich viel Tech-Leute. Ich nehme mal aber auch an, wegen Johnny Ive. Und weil das halt ein Elektroauto ist, wollte man wahrscheinlich in diese Zukunftsrichtung gehen.
Ja, wobei man sagen muss, das Interview, was jetzt die Cleo da bekommen hat, die hat ja wirklich, das ist ja wirklich eine krasse Produktion gewesen. Die haben im Auto Interviews gemacht, dann haben die nochmal zusammen mit dem anderen Designer von Ferrari an einem Tisch gesessen. Und ich muss sagen, dafür, dass sie kein Autospezialist ist, war das wirklich, also die hat wirklich fantastische Fragen gestellt, auch provokante Fragen, aber die hat die so gut rübergebracht und die hat diesen, ich weiß nicht, hast du es gesehen?
Ja, ja, ich habe es dir geschickt.
Ah, das hast du mir geschickt, okay.
Ja.
Alleine wie sie,
sag ich mal. Mit dem Text, das ist das einzige Video, was du dazu angucken musst.
Glaube
weil dazu
nicht.
Kommen wir gleich auch noch. Eine Person hat nämlich ein richtiges Scheißvideo gemacht und nicht nur einmal diese Woche.
Ja, ich bin
zwei Scheißvideos gemacht.
Nein,
du
aber
weißt wer.
Yeah. Was ich dazu sagen wollte, ist, dass die Art und Weise, da aus den Designern was rauszuholen, fand ich wirklich fantastisch. Und unter dem Aspekt, finde ich, sollte man sich das auch anschauen. Was ich auch sehr interessant finde, weil ich würde sagen, wenn du dir das Auto anschaust in einem Ferrari rot und schwarz, ist das für mich, wirkt das für mich komplett anders, als wenn du es in diesem Blau siehst.
Das ja, komplett.
Im Roten denkst du so, ah, schön, Ferrari in einer modernen Form auf dem Mond fährt das Ding irgendwie rum. So, der Vibe kommt so ein bisschen rüber. So ein bisschen zukunftsträchtig. Ja, und bei diesem Blauen denke ich mir so dann auch mit dem Leder in oder diesem orangenen Ton, denke ich mir so, okay, das ist, wir wollen einfach anders sein und nicht mehr so wie Ferrari. Und ich finde, bei dem Rot gibt das schon einen ganz anderen Vibe rüber. Wenn du dir jetzt vorstellst, der fährt auf der Straße vor dir, finde ich, sieht tausendmal geiler aus als dieses Blau. Aber gut.
Krass. Ich mag das Blau sogar mehr.
Ich finde, das hat
eben so einen leichten Retro-Look, so ein bisschen Space Age, die Zeit, so ein bisschen ein bisschen Retro, ein bisschen so Beach, damit fahre ich zum Strand mit meiner Stranddecke. So sieht das Auto für mich aus irgendwie. Unter dem Aspekt finde ich es auch ganz lustig. Die Frage ist, eine letzte Frage.
Ja.
Würdest du es dir kaufen, wenn es einen normalen Preis hätte? Würdest du es in Erwägung ziehen?
Habe ich auch drüber nachgedacht. Ich muss dir dazu sagen, ja, ich würde es wahrscheinlich kaufen, weil, nee, nicht jetzt, weil es ein Ferrari Fanboy ist.
Fanboy Apple!
Nee, weil es nicht, weil es ein Ferrari ist, sondern weil ich sagen würde, das, was mir daran gefällt, ist einfach, das ist einfach aus, muss sagen, wenn ich Johnny Ive, ich habe schon gedacht, du startest dein Video einfach mit diesem Video und sprichst dann in Johnny Ive-Sprache. Weißt du, dieses Werbevideo? Ich habe das Werbevideo angemacht und dachte so, jetzt höre ich gleich Johnny Ive, wie er sagt, we developed a car that is, you know. So.
Yeah.
Und das, was, also, warum ich es wahrscheinlich mir holen würde, wenn ich es mir leisten könnte oder wenn es einen vernünftigen Preis hätte, ist einfach die Value, die da reingesteckt wurde, die Liebe zum Detail. Ich glaube, das ist, was mich an Technik anmacht. Und das merkst du halt bei einem Tesla, dass es eben nicht der Fall ist. Und das merkst du bei vielen anderen auch, dass es halt, das ist schon gute Produkte sind, keine Frage. Aber diese Art und Weise, dass du weißt, da hat sich jemand so tief mit dem Thema auseinandergesetzt, das möchte ich dann persönlich einfach erfahren und erleben, ob das auch im Alltag, in der Art und Weise, wie du mit dem Teil dann zu tun hast, ob das cool ist oder nicht. Deswegen würde ich sagen, ich würde es auf jeden Fall Minimum ein Jahr leasen oder zwei, um einfach dieses Gefühl zu sehen, ob das Gefühl transferiert. Jetzt auch, das müsste kein Ferrari sein, ne? Einfach nur, sag ich mal, wenn es
ja, sagen wir mal, es wäre der Apple Car, ja.
100%, da wäre es einfach spannend gewesen, ob das sich transferiert, ob das ein anderes Gefühl ist, wie mit den ganzen anderen Autos, die es so gibt. Und das hätte ich ungern ausgelassen, das Gefühl, ja.
Ja, spannend. Also ich werde wahrscheinlich nie damit mitfahren können oder so, aber wäre auf jeden Fall mal interessant.
Du wirst ja jetzt schon wahrscheinlich ein schönes neues Studio haben, da wird doch auch mal bald ein Ferrari in der Tiefgarage stehen.
jetzt erst recht nicht mehr, nee. Das ist echt krass, ne? Also haben wir den Preis gesagt, über 500.000 Euro, das ist schon, das ist einfach aus der Luft gegriffen, das hat überhaupt gar keinen Sinn, dieser Preis. Das ist einfach so, ja, keine Ahnung, 500.000. Es ist so, keine Ahnung. Okay, kommen wir zu einem Thema, was uns auch sehr aufgeregt hat. Denn ich finde, das schlechteste Video dazu, zumindest visuell und auch so inhaltlich fand ich so lala, war MKBHDs Video dazu auf dem Autofokus-Kanal. Das Auto sah unglaublich schlimm aus in diesem Video. Das ist nicht weiter schlimm, dass es schlimm aussah. Das ist ja eigentlich gut, wenn man Sachen auch mal aus einem schlechten Winkel in einem schlechten Licht sieht. Aber in seinem Fall fand ich, sein Video war halt so dahingerotzt. Klingt jetzt hart. Im Vergleich zu dem Video von der Chloe, hätte ich mir schon gewünscht, Marquez, geh da mit deinen, du komm schon, du hast so gute Kameraleute in deinem Team, geh da doch mit denen hin, film das irgendwie interessant, sei auch kritisch, weil er war auch nicht kritisch, die waren alle nicht kritisch, niemand da vor Ort war wirklich kritisch, alle waren so, oh, das Design, ja, ist auch eigentlich ganz lustig und so, und das Internet ist ausgeflippt und alle waren so, warum sind die alle so nett? Und wie sich rausstellt, hat Schmie gesagt, die durften alle nur auf Equipment von Ferrari filmen und mussten die Speicherkarten dort lassen. Ja, natürlich. Du hast so Respekt davor, dass die auf deine Speicherkarte gucken und dich nie wieder einladen. Wahrscheinlich, dass du dann so ein bisschen netter bist in deinem Video. Das fand ich schon heftig.
Ja, ich muss dazu ein bisschen was, also erstmal muss ich sagen,
das finde ich schon krass. Stell dir vor, du müsstest bei Apple das iPhone Hands-on filmen und müsstest denen danach die Speicherkarte geben, die sagen, wir schicken die dir in der Woche.
Ja, also, wie gesagt, ich glaube, es heutzutage ist es so, und ich bin da nicht so ein Fan von, dass immer sehr schnell Urteile rausgefeuert werden. Sofort kommt was raus, alle müssen irgendwie was dazu sagen. Ich lasse mir da gerne Zeit mit, und ich denke auch, als jemand, sag ich mal, wer YouTube macht, für mich, ich bin derjenige, der das vielleicht dann live vor Ort erleben darf, ja. Und ich stelle das erstmal dar. Ich würde meine persönliche Meinung da erstmal zurückstellen. Ich würde einfach nur sagen, hier ist es. Und jetzt guckt euch alles an, was es gibt, und bildet euch eure Meinung. Und ich würde gar nicht erstmal selber dann schon meinen Take draufgeben. Deswegen finde ich das nicht so schlimm, wenn jetzt ein MKBHD oder eine Cleo, die stellt.
Die sollen ja nicht hingehen und das roasten, das meine ich auch gar nicht, aber die waren schon alle auffallend meinungsschwach, obwohl das normalerweise Leute sind, die ein bisschen eine klarere Aussage tätigen, und die waren alle so vorsichtig zurückhaltend. Ich meine, ja, vielleicht auch, weil sie sich unsicher waren, was sie davon halten sollen, aber ich fand es einfach auffällig, weil das den allen eigentlich nicht so ähnlich sieht. Das sind ja Leute, das sind ja Profis, die haben oft Ersteindrücke zu Sachen, die sehen permanent Sachen vom Markt statt. Hätte ich mir schon gewünscht, also, dass die ein bisschen stärker auftreten.
Ja, die Frage ist halt ein bisschen so, es klingt für mich ein bisschen so, wir wissen ja nicht die Details, aber es klingt für mich ein bisschen so, der Approach von Ferrari bei der Vorstellung war ein bisschen wie der Approach von Apple bei der Vision Pro, da warst du ja auch dabei.
Genau, ja.
Sehr moderiert, sehr hier ein Bit und da ein Bit darfst du angucken, das darfst du nicht, weil das, was mich bei MKBHD gewundert hat, ist, der hat das Ding mit einer DJI Osmo gefilmt, die er sich geliehen hat von jemandem dort vor Ort. Ich nehme an,
die Ferrari-Leute haben die gegeben, ja.
Das heißt, für mich die Frage an der Stelle wäre gewesen, die haben ihn eingeladen nach dem Motto, du darfst den mal angucken, aber du darfst nichts filmen. Dann war er da, es war irgendwie doch angenehm, und da haben sie gesagt, du darfst doch.
Dein Equipment wird abgeklebt. Du durftest dein Zeug nicht mitnehmen und so. Und es wurde alles abgeklebt, damit du nicht leakst.
Wie hat die Cleo das dann hingekriegt? Die hat ja, ich meine, dieses Set, was die um das Auto gebaut haben, ist ja insane gewesen. Die drei, haben, vier, fünf Kameras.
Ja, das war in dem Fall einfach durchgeplant von einem Kamerateam vor Ort. Also die hat echt exklusiven Zugang gehabt. Das ist ja auch auffällig. Ihr Video ist ja komplett anders als das von allen anderen. Aber sie ist die Einzige, die auch in dieser Halle sitzt, in der Marcus Brownlee war. Also ist Marcus Brownlee auch dort gewesen, wo Johnny Ive ist, also an einem anderen Ort als alle anderen. Ja, also super undurchsichtig. Ich glaube, das so kann man zusammenfassen. Und Marcus hat natürlich auch drunter gelitten. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht von ihm, weil ich von ihm ja eigentlich hohe Qualität und sehr akkurate Aussagen immer erwarte. Er ist da ja eigentlich für bekannt. Und deswegen hat es mich ein bisschen enttäuscht an der Stelle.
Wobei ich sagen würde, die Auswahl von Ferrari zu sagen, wir machen das Interview mit Cleo anstatt mit MKBHD, die kann ich schon verstehen. Weil das, was die Cleo, finde ich, wirklich gut macht, und das, da hätte ich gesagt, MKBHD hätte das wahrscheinlich nicht so gut hinbekommen. Die kann sich emotional super mit den Leuten connecten, auch wenn die gar nicht im Thema ist. Die macht wirklich, und das sagt der eine Designer auch, dass sie da wirklich, also ich muss sagen, die ist das, also ich würde im Moment sagen, das ist wahrscheinlich interviewtechnisch auf YouTube bestes Level, was es derzeit gibt, journalistisch, inhaltlich. Und bei MKBHD ist es so, der ist, finde ich, immer nachträglich stark. Das heißt, wenn er eine Woche, zwei Wochen mit dem Produkt hatte, dann kriegt man ein gutes Video. Aber diese direkten Takes und direkte Connection mit einer Person, das auch wenn du dir anguckst, wen er so mit Apple interviewt hat, habe ich nie das Gefühl gehabt, da ist einer, der wirklich deep da reingeht. Und ja, man muss dazu sagen, die Autofokus-Videos sind ja in der Regel auch einfach mit dem Smartphone gefilmt.
Ja, klar.
Einfach abgefilmt und fertig, ne?
Ja, klar. Also sie hat das sehr gut geschafft, was aus den Leuten rauszukitzeln, und das ist normalerweise nicht so seine Stärke. Was aber eigentlich seine Stärke ist, und das ist Video Nummer 2, wo wir beide ein Hühnchen mit ihm zu rupfen haben. Er muss heute mit uns hart ins Gericht, er kann sich nicht wehren. Es ist total unfair von uns, aber da muss er jetzt durch. Er kann unsere Sprache eh nicht verstehen.
Nee, AI wird das einmal regeln.
Er ist eigentlich Athlet. Er hat sogar eine Goldmedaille gewonnen. Er ist prädestiniert, Fitness-Tracker zu testen. Und doch hört man immer wieder in seinem Podcast raus, dass er einfach grundsätzlich das Whoop ablehnt, das Whoop-Band. Er will es nicht testen, er findet es doof. Er hat es noch nie getragen. Er sagt aber jetzt in seinem Fitbit-Video, ganz viele von seinen Kollegen bei Ultimate Frisbee tragen das Whoop. Er hat es noch nie getragen. Jetzt stellt er sich in seinem Video hin und sagt, er wäre open-minded zum Thema Whoop. Er sagt wirklich genau diesen Satz. Und er hätte es jetzt ausgiebig getestet und mit dem Fitbit-Band verglichen. Im Video sind aber extrem viele Falschaussagen drin. Zum Beispiel sagt er, die Akkulaufzeit vom Whoop ist minimal besser als vom Fitbit. Nee, sie ist doppelt so gut. 14 Tage, ist ja doppelt so gute Akkulaufzeit. Und er sagt, er hat es lang getragen, aber man sieht, dass er es erst seit 5 Tagen trägt im Video. Und er sagt selbst ganz richtig im Video, weil oben beim Whoop steht dran, wie lange du es schon trägst. Und er sagt selbst im Video, nach 14 Tagen schalten sich manche Funktionen erst frei, nach 30 Tagen anderen. Und das Whoop-Age sogar, glaube ich, erst nach 9 Tagen oder sogar 6 Monaten. Also er hat es super oberflächlich getestet, wenn überhaupt. Das fand ich sehr schade, weil ich ihn eigentlich als Quelle gerne mal gehört hätte zu dem Thema, dass er sich ernsthaft damit auseinandersetzt und dass er das so oberflächlich gemacht hat und so komische Werte verglichen hat wie die Kalorienberechnung. Ich meine, what the fuck? Also wer vergleicht denn den Kalorienwert zwischen den Trackern als den einzigen Vergleichswert? Das war alles so komisch. Und das fand ich echt sehr, sehr schade. Und mein Fitbit-Video ist jetzt dann online zu dem Zeitpunkt. Und ich hoffe, ich habe es besser gemacht.
Ja, wobei man sagen muss, ich habe das Video auch nicht so empfunden als ein wirkliche krasse Review, sondern das Video ist eher so, Google hat was rausgebracht und hier ist so eine ganz grobe Einordnung, was diese verschiedenen Möglichkeiten des Trackings angeht. Für mich persönlich, wo ich überrascht war, ist halt, dass ein Produkt bei jemandem, wie du schon gesagt hast, der Profisport macht, der müsste doch eigentlich sagen, hey, ist das vielleicht für mich interessant? Ich finde viel spannender, seine Kollegen tragen das alle im Team und sagen, hey, das Whoop und so weiter. Warum, wie kommt in dir dann das Gefühl hoch zu sagen, ne? Ja. Warum sagst du nicht einfach, ich probiere es mal aus?
Als Technikperson zu sagen,
warum sagst Tracker? Du dann so, nee, ich MKBHD, no. Weißt du, warum? Du ja. Sag doch einfach, ich teste das für mich mal. Er hat ja eine Zeit lang im Übrigen Ultra Human Ring, glaube ich. Ultra Human hat er eine Zeit lang mal getragen, ausprobiert. Aber das hat mich am meisten gewundert, dass er quasi das grundsätzlich sogar privat abgelehnt hat, einfach zu testen. Das wundert mich. Ja. Weil das hätte auch keiner mitkriegen können. Der hätte jetzt ja auch einen Whoop aufmachen können mit, keine Ahnung, ein halbes Jahr habe ich es eh schon mal privat
am
getestet.
Bizeps getragen. Kann ich
viel mehr dazu sagen oder auch mit der Apple Watch vergleichen. Das sind alles spannende Geschichten. Da habe ich mir nur gedacht, krass, jemand, der eigentlich ein Profisportler ist und sehr genau in allem ist, warum lehnt er das grundsätzlich ab?
Ja, das fand ich auch schade, weil gerade so jemand, der so einen hohen Anspruch hat, hätte nochmal ganz neue Kritikpunkte am Whoop finden können, absolut fundamental richtig gewesen wären. Er hätte die Daten kritisieren können, er hätte Konzepte kritisieren können, er hätte sich mit Dr. Mike hinsetzen können und sagen können, Tracker funktionieren nicht, er hätte alles machen können. Nur das fand ich schade, weil es nicht aufrichtig und ehrlich war und sehr oberflächlich.
Ja, da sind wir eigentlich von ihm mehr gewohnt.
Genau.
Kann man eigentlich so zusammenfassen. Ja, crazy.
Ich glaube, das war die Folge. Ich glaube, das war's.
Ich glaube auch, wir hatten einen kurzen Break, deswegen wissen wir nicht, wie lang sie geworden ist. Es ist natürlich, du wirst es in der Post regeln.
Oder die Folge hat wirklich keine Schnapszahl, weil sie eine besondere Folge ist.
Ganz, ganz wichtig, jetzt nochmal für alle Zuschauer, Zuhörer, vielleicht könnt ihr euer Feedback mal dazu geben. Ich würde, wie gesagt, alle bitten, einmal auch dieses Cleo-Video zumindest mal durchzuskippen, weil ich sagen würde, um einfach nochmal einen anderen Blick darauf zu bekommen und dann gerne eure Meinung reinhauen in die Kommentare. Wir können ja da wir vergessen es immer wieder. Ich finde es eigentlich schön, wenn wir da ab und zu auch mal welche Kommentare vielleicht am Anfang vom Podcast wieder mit aufnehmen, weil da ist immer vieles Interessantes dabei und manchmal so sollten wir vielleicht auch drauf eingehen. Deswegen gibt gerne das Feedback zum Auto, zu dem Ganzen, über was wir gesprochen haben. Und dann sehen wir uns nächste Woche schon im neuen Studio, oder?
Yes, Sir. Nächstes Mal im neuen Studio.
Vor der weißen Wand. Die Leute werden die weiße Wand
hassen. Sie ist
nicht
weiß. Sie ist nicht weiß.
Sie ist Gold.
Ihr werdet sehen.
Sie ist Gold. Sie ist
besonders. Macht's gut.
Es geht bergauf. Bis dann.
Ciao.
Ciao, ciao.